NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Mai 2000. Die Amtseinführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Zunächst die gute Nachricht. Die Russen kommen nicht. Schon im Kalten Krieg war die Vorstellung falsch, dass die damals sowjetische Führung ihre gigantische Armee bis zum Rhein durchmarschieren lassen wollte. Russische Außenpolitik sah und sieht anders aus.
Es gibt eine Traditionslinie der russischen Außenpolitik, die strategisch immer sehr konzentriert ist und die ein langfristiges Ziel verfolgt,
sagt der Berliner Gewaltforscher und Osteuropa-Historiker Jörg Barbarowski. Diese Linie bestand darin, den eigenen Machtbereich dort auszudehnen, wo es ohne große Gefahr für das eigene Land möglich war. Dann aber mit großer Härte. Das galt für Stalin und Brezhnev, das gilt, jetzt kommt die schlechte Nachricht, auch für Wladimir Putin.
Große Kriege inszeniert er nicht, sondern er weiß genau, die Ukraine wird niemals in die NATO kommen. Sie wird niemals Teil der EU werden, weil er den kleinen Krieg auf Sparflamme so lange laufen lassen kann, bis alle zermürbt sind.
Irgendwann wird vielleicht niemand mehr ernsthaft darauf bestehen, dass Russland die Krim zurückgeben muss, dass die Ukraine ein Recht darauf hat, selbst zu entscheiden, welche Bündnisse sie eingeht. Dafür sorgt er.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Er kam heute vor 20 Jahren ins Präsidentenamt und mit ihm ein neuer Wind. Kein Boris Jelzin mehr, alkoholkrank, unberechenbar und chaotisch, sondern ein junger, eher kleiner, durchtrainierter Macher und Stratege, der eine Blitzkarriere hinter sich hatte. Ein Kind des Kalten Krieges, geboren 1952 im kriegszerstörten St. Petersburg, damals Leningrad. In extrem beengten Verhältnissen. Wladimir musste sich durchkämpfen und dabei eines sein, anpassungsfähig. Ein fleißiger, aber wohl eher schüchterner Junge. Im Jurastudium lernte er Dmitri Medvedev kennen, seinen langjährigen politischen Begleiter. Putin ging zum sowjetischen Geheimdienst. Er kam als junger Offizier nach Dresden in die DDR. Lernte Deutsch, sah die Welt mit dem Blick eines Geheimdienstoffiziers.
Die funktionieren einfach anders, diese Leute. Die gehen anders an Probleme heran, die sind misstrauischer. Sie überlegen sich dreimal, welches Spiel sie gewinnen können und welches nicht.
1989 konnten sie nicht gewinnen. Putin erlebte den Fall der DDR in Dresden, dass einfache Bürger die Stasi-Zentrale stürmten. Er kam zurück nach St. Petersburg, setzte auf die Demokraten, zeigte in der Verwaltung, dass er ein fähiger Administrator war. Parallel versank Russland im Chaos. Im Raubtierkapitalismus wurden Oligarchen steinreich und die Bevölkerung bettelarm. In Tschetschenien unterlag Jelzins marode Truppe fundamentalistischen muslimischen Rebellen. In Russland war sich angesichts grassierender Kriminalität niemand mehr seines Lebens sicher. Präsident Jelzin holte sich diesen Putin aus Petersburg und machte aus dem Unbekannten erst seinen Ministerpräsidenten und dann seinen Nachfolger.
Am letzten Tag des 20. Jahrhunderts trete ich von meinem Amt zurück.
In der Neujahrsansprache verkündete der neue Übergangspräsident, was man von ihm hören wollte.
Die Freiheit des Wortes, des Gewissens, unabhängige Medien und das Recht auf Privateigentum. All diese grundlegenden Elemente einer zivilisierten Gesellschaft werden vom Staat geschützt.
Das hörten die Oligarchen gerne und unterstützten Wladimir Putin mit Geld und ihren privaten Fernsehsendern. Putin räumte auf, zunächst in Tschetschenien. Dort bewies er, dass die russische Armee noch siegen konnte. Etwas anderes kam für Putin sowieso nicht in Frage. Er verliert keine Kriege.
Wenn Sie radikaler Moslem werden wollen, lade ich Sie ein, sich doch in Moskau beschneiden zu lassen. Wir sind ein multireligiöses Land und haben auf diesem Gebiet Spezialisten. Die beschneiden Sie so, dass nichts zurückbleibt.
Mit allen Mitteln bekämpfte Putin auch die Kriminalität. Er stellte das Gewaltmonopol des Staates wieder her. Außenpolitisch zeigte er sich nach den Anschlägen auf das World Trade Center flexibel. Putin bot den USA im Kampf gegen den internationalen Terrorismus weitgehende Hilfe an, Überflugrechte im Krieg gegen die Taliban, ehemalige sowjetische Militärbasen in Grenznähe zu Afghanistan.
Wir müssen verstehen, dass keine Rückschläge den vollständigen, zielstrebigen und gut koordinierten Kampf gegen den Terrorismus ersetzen können.
Putin war in der Zeit bemüht, mit der USA zu kooperieren,
sagt die Historikerin Marie Elise Savotti von der Johns Hopkins University Washington in einem Interview mit der Hamburger Körber-Stiftung.
Bush hat mal gesagt, ich habe Putin in die Augen geschaut und seine Seele gesehen. Aber nach und nach verschlechterte sich die Beziehung zwischen Russland und Washington.
Vor allem, weil der Westen auf eine Osterweiterung der NATO setzte. Gut ein Jahr nach den Terroranschlägen in New York drängte Präsident George W. Bush darauf, 7 osteuropäische Länder aufzunehmen. Sie seien nun gleichberechtigte Partner in der großen Allianz.
And today they stand with us as full and equal partners in this great alliance.
Für Putin war der kritische Punkt, dass die Sowjetunion zusammengebrochen war. Und das hat ihm schon gestört, als die baltischen Staaten NATO-Mitglieder geworden sind. Denn das waren ehemalige sowjetische Republiken.
Bush nahm keine Rücksicht auf Putin. Der sah Russland, wie all seine Vorgänger bereits auch, vom Westen bedroht, umzingelt.
Und als es Gespräche über Georgien und der Ukraine gab, meinte er, jetzt ist Schluss.
Das geschah allerdings erst einige Jahre später. In der Zwischenzeit sicherte Putin sich innenpolitisch die Macht. Oligarchen, die sich ihm nicht unterwarfen, wurden entmachtet, enteignet oder verhaftet. Die kritische Journalistin Anna Politowskaja wurde auf offener Straße erschossen und der KGB-Überläufer Alexander Litwinenko in London vergiftet. Putin hatte zunächst Glück mit der Wirtschaft. Die staatseigenen Betriebe konnten angesichts steigender Energiepreise große Gewinne machen. Erstmals in der russischen Geschichte gab es auch Wohlstand für die breite Masse. Das machte Putin noch populärer. Die alte Sowjethymne war auch wieder da, nur mit neuem Text. Nach 8 Jahren als Präsident musste er das Amt laut Verfassung abgeben. Er wechselte mit seinem alten Gefährten Dmitri Medvedev die Rollen, wurde Ministerpräsident, blieb aber der heimliche Herrscher und trat 2012 wieder an. Es gab und gibt aber auch Widerstand gegen Putins Allmacht.
Aufstand in Russland und Putin macht sich in die Hose,
sang Pussy Riot im Jahr 2012. Eine Protestwelle schwappte durch Russlands große Städte. Putin, immer anpassungsfähig, still und effektiv, gab seiner Politik eine neue Ausrichtung. Er setzte mehr und mehr auf Nationalismus.
Wir sind anders, wir sind eine auserwählte Nation.
So beschreibt das Goline Atay. Sie war von 2012 bis 2018 Fernsehkorrespondentin der ARD in Moskau.
Das Land ist von Feinden umzingelt, die uns im Innern destabilisieren wollen, die an unsere Ressourcen wollen. Und wir müssen alles tun, um diese Feinde abzuwehren. Es ist eigentlich das Revival ab 2012 einer alten sowjetischen Obsession. Der Westen, die USA als Feindbild.
Vor allem nach dem Beschluss der NATO, mit der Ukraine und Georgien über eine Mitgliedschaft in dem westlichen Militärbündnis zu verhandeln. Als 2014 die pro-russische Regierung in der Ukraine durch Massenproteste gestürzt wurde und eine pro-westliche an die Macht kam, war für Putin Schluss. Die Ukraine war Jahrhunderte Teil Russlands gewesen, die Krim ohnehin. Seine vielleicht berechtigte Angst war, dass bald eine Flotte der Amerikaner in Sewastopol liegen könnte, dass westliche Truppen an der langen Grenze zwischen der Ukraine und Russland stehen würden. Putin besetzte 2014 die Krim.
Im Fernsehen läuft seit Tagen dieser Werbespot.
Die Krim ist nicht nur einfach ein Punkt auf der Landkarte. Es ist die Geschichte des Sieges und der lang erwarteten Rückkehr nach Hause.
2 Jahre nach dem Einmarsch auf der Krim unterstützten russische Truppen Separatisten in der Ostukraine, eine gezielte Destabilisierung. Putin kann den Westen wirtschaftlich nicht überholen, aber destabilisieren. Er unterstützt rechtsextreme Parteien in Westeuropa, zum Beispiel den Front National in Frankreich. Im US-Wahlkampf vor 4 Jahren erkannte er früh das Potenzial von Donald Trump, der durchaus schmeichelhafte Worte für Putin fand. Was Putin für Russland getan habe, sei erstaunlich.
What he's done for Russia is really amazing.
Offensichtlich besorgten sich russische Hacker geheime E-Mails von Hillary Clinton. Trump verkündete lauthals: Russland, wenn Sie zuhören, ich hoffe, Sie finden die 30.000 E-Mails, die fehlen.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30.000 E-Mails that are missing.
Ins Weiße Haus kam ein dröhnender, strategiefreier Präsident. Putin lässt ihn gewähren und weitet Schritt für Schritt seine Macht aus. Seit 2015 ist er in der Offensive. Putin bombt sich zurück auf die Weltbühne.
Wir überlegen, wie wir die syrische Armee im Kampf gegen den Terrorismus unterstützen können.
Putins Kampfbomber retten in Syrien Präsident Assad das Überleben. Putin mischt in Libyen mit, schickt Söldner nach Venezuela, lässt neue Waffen entwickeln.
Da ist das Militär entscheidend wichtig,
berichtet Journalistin Goline Atay, die auch ein Buch über Russland geschrieben hat mit dem Titel »Die Wahrheit ist der Feind – Warum Russland so anders ist«.
Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, dass das Militär in Russland, die Armee, jetzt eine eigene Kirche bekommt und dass diese Kirche mit Devotionalien versehen ist aus dem Zweiten Weltkrieg, die quasi als Beute in diese Kirche mit eingebaut werden.
Außenpolitisch Sowjetunion, innenpolitisch Zarenreich, homophob, illiberal, nationalistisch. So sieht das offizielle Russland unter Putin heute aus.
Im Grunde basieren unsere ethisch-sittlichen Werte auf dem Gedankengut der russisch-orthodoxen Kirche. In diesem Sinne ist sie ein wichtiger Bestandteil der Seele Russlands.
Propagandakampagnen gegen den Westen, wie es jetzt gerade auch mit dem Anbruch der sogenannten Corona-Krise sich offenbart hat, dass da also viele Unwahrheiten gestreut worden sind innerhalb Russlands, dass der Virus auf eine westliche Verschwörung zurückzuführen ist. Also er kämpft diesen Kampf, diese Konfrontation auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
So sieht Putins Russland aus, doch es gibt auch die andere Seite, sagt Goline Atay.
Tatsächlich gibt es ganz hervorragende russische Journalisten, vor allen Dingen hervorragende russische Investigativjournalisten. Und sie genießen in großen Teilen der Mittelschicht nach wie vor einen großen Rückhalt.
Was hat der Westen, liberale Gesellschaften mit freier Presse, dem entgegenzusetzen? Eine ausgleichende Kanzlerin Merkel gegen einen umtriebigen, rücksichtslosen Putin.
Dem Fokus auf uns selbst, nämlich wir müssen an unseren eigenen Werten arbeiten und daran, wie wir das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, erhalten können. Zum Zweiten plädiere ich überhaupt nicht dafür, dass wir den Dialog abbrechen. Im Gegenteil.
Die Verbindung nicht abreißen lassen, aber selbstbewusst eintreten für die eigenen Werte, sagt Goline Atay.
Und sicherlich ist der Wegfall einer allgemeinen Visumspflicht für Russen auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um eben diese Annäherung immer noch aufrechtzuerhalten. Die menschliche Annäherung, die ist ganz, ganz wichtig.
Und so zu zeigen, es geht auch anders, offen, frei und friedlich und mit einer starken NATO und militärischen Leitplanken.
Ich spüre keine Nostalgie für den Kalten Krieg. Bloß im Kalten Krieg hatten wir Leitplanken.
Resümiert Historikerin Marie Elise Savotti.
Jetzt ändert Putin Grenzen in Europa mit Gewalt wieder. Das, was jetzt kommt, muss nicht unbedingt das Gleiche sein wie der alte Kalte Krieg. Aber es ist ihm ähnlich.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Amtseinführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin am 7. Mai 2000. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.